Fritz.
Podcast. Dennis Kogel. Trackback.
Wir chatten per Smartphone, wir machen Fotos per Smartphone, wir machen Sport mit dem Smartphone und dann fällt das hin und dann muss das zur Displayreparatur. Das ist ganz, ganz teuer. Aber wie wird das Smartphone die Wirtschaft beeinflussen? Die Banken, die Kredite, das ganze Finanzsystem? Darum geht's hier gleich bei Trackback. Vor mittlerweile 8 Jahren ging es in den USA los mit der Finanzkrise. Daraus wurde dann eine Weltwirtschaftskrise und auch der Euroraum, der hat damit zu kämpfen. Vor allem hat Griechenland hart getroffen natürlich. Und bei solchen Krisen geht es immer auch um Kredite. Wir, also das heißt Staaten, aber auch Bürger, wir brauchen dringend Kredite, aber brauchen wir dafür auch Banken? Weil neben den großen Finanzinstitutionen entwickeln sich gerade immer mehr Fintechs, also Startups aus dem Finanzsektor. Die entwickeln Ideen, wie Kredite über Apps ohne direkte Einwirkung von Banken vergeben werden können. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Fintech-Experten André M. Bajorath. Hallo André. Und jetzt sag mal, wenn ich jetzt mein Geld nicht von einer Bank leihe, bei wem leihe ich es denn dann via App? Moment, ich habe gerade gemerkt, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, deswegen habe ich nur ich dich gehört, wie du mit mir gesprochen hast und nicht alle Leute da draußen. Das tut mir gerade sehr leid. Okay, also hallo nochmal André und die Frage war, also wenn ich jetzt mein Geld nicht von der Bank leihe, bei wem leihe ich das Geld denn via einer App?
Hallo Dennis, guten Abend nochmal. Ich glaube, ich war gerade nicht zu hören, sondern nur für dich zu hören.
Genau.
Also wie leihst du dir Geld? Genauso eigentlich wie heute kannst du dir natürlich im privaten Geld leihen. Das ist mittlerweile per App ein bisschen leichter geworden, dass du dir unter Freunden oder unter Bekannten ein bisschen Geld leihen kannst. Das unterscheidet sich eigentlich kaum zu dem, was wir eigentlich sozusagen aus dem privaten Leben auch bisher kannten. Daneben haben sich allerdings auch bankartige, Firmen sozusagen gebildet, die dir mittlerweile sehr einfach Geld leihen. Im Grunde genommen fühlt sich das so an, als wenn keine Bank dabei ist, aber letztendlich im Hintergrund ist immer noch eine Bank dahinter. Das hat etwas Regulatorisches, das liegt an regulatorischen Gründen, aber es fühlt sich halt nicht mehr so an wie bei der klassischen Bank, wo man zu einem Berater geht, sondern man macht es wirklich sehr, sehr einfach über eine App oder über eine Webseite, wo man dann sehr, sehr schnell Geld beantragen kann, Geld sozusagen sich leihen kann.
Okay, und bei diesen Webseiten, bei diesen Kreditarten, da gibt es ja zwei Modelle, also Freunde, die sich kennen, leihen sich gegenseitig Geld, hast du das erwähnt, oder man leiht halt auch einer fremden Person Geld. Und welchen Vorteil versprechen sich denn die Leute davon, wenn sie ihr Geld direkt an Fremde verleihen, also die neuen Banken dann quasi?
Na, letztendlich verleihen ja in der Regel eigentlich nicht die Unternehmen selber das Geld, sondern es ist ja so eine Art Peer-to-Peer-Crowd-Investment. Das heißt also, dass du aus der Gruppe heraus einem Kreditwunsch mit vielen Leuten gemeinsam sozusagen entgegenkommst. Und dass das Risiko geteilt wird durch 5 bis 10, 20, 30, wie viel auch immer Leute, je nachdem wie hoch der gewünschte Kredit ist. Und damit ist man eine Risikoteilung unter den Leuten da. Diejenigen, die das anbieten, die Webseiten oder die Apps, die du gerade angesprochen hast, sind ja nicht wirklich diejenigen, die das Geld wirklich geben, sondern sind eigentlich in der Regel diejenigen, die das nur vermitteln. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen, so als wenn du sonst auf eBay etwas kaufst, da ist eBay ja auch nicht der Verkäufer, sondern eBay ist nur der Marktplatz, der Vermittler zwischen jetzt an der Stelle dem Kreditgeber und dem Kreditnehmer. Und genauso sind die Aux Moneys und die Lendicos und sowas dieser Welt unterwegs als Marktplatz zwischen den beiden, die halt Kredite geben wollen und Kredite nehmen wollen.
Genau, jetzt hast du diese verschiedenen Apps und Marktplätze quasi erwähnt. Entstehen denn diesen Marktplätzen, diesen Kreditgebern und Nehmern oder beziehungsweise Serviceleistern durch diesen Peer-to-Peer Leihprozess Vorteile? Gibt es da sowas, weil die halt vielleicht eben selber zum Beispiel die Zinsen, die Laufzeit festlegen, nicht eine Bank?
Na, letztendlich ist es so, dass es sehr oft viel schneller geht, ne? Also weil du halt als Kreditnehmer zum Beispiel ein Projekt hast, was du gerne finanziert haben möchtest, und dann suchst du halt auf die Art und Weise das Geld und gehst nicht klassischerweise zu deiner Sparkasse, zu deiner Volksbank, zu deiner Deutschen Bank, wo der typische Kreditprozess startet. Sondern du kannst, wenn du halt sehr das geschickt möglicherweise vorstellst, dein Projekt, findest du halt Menschen, die halt sagen, das finde ich gut, das würde ich gerne unterstützen. Oder aber du gibst ein paar mehr Informationen von dir preis, die heute bei der Bank gar nicht relevant sind, wie zum Beispiel deine Social-Media-Informationen oder andere Informationen, aus denen deine Kreditgeber etwas ableiten können und dir vertrauen, auf eine andere Art vertrauen, als es heute deine Bank tut. Und das führt einfach dazu, dass du teilweise viel schneller, viel einfacher zu dem Geld kommst und nicht den klassischen Bank-Kreditprozess durchläufst.
Okay, bei uns geht es gleich mit André noch weiter um Banking in der Crowd, ob wir in der Zukunft vielleicht gar keine Banken mehr haben, weil wir Finanztransaktionen direkt via App von Person zu Person machen. Bleibt dran, André, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik.
My thoughts are so empty.
Das war Shadows von Draco and the Zodiac. Das ist eine junge Band aus Ecuador. Die haben gerade ihre erste EP auf Jamendo veröffentlicht unter einer CC-Lizenz. Das heißt, ihr könnt es gratis runterladen. Und ich habe auch geschaut, bei Streamingdiensten gibt's die Band natürlich auch. Ihr könnt vorbeischauen bei uns im Blog trackback.fritz.de. Da gibt's die ganzen Links. Und wir sprechen immer noch darüber, wie ihr Geld via Smartphone verleihen oder euch leihen könnt. Am Telefon ist dazu immer noch der digitale Finanzexperte André M. Bajorat. Hallo André.
Hallo Dennis.
Wir haben ja eben schon über Apps gesprochen, die es vereinfachen, unter Freunden zum Beispiel Geld auszutauschen, sich hin und her zu schicken über bestimmte Apps und Dienstleister. Es gibt aber auch dieses Konzept Crowdlending. Da kommt das Geld aus der Crowd und da würde ich erstmal fragen, wie funktioniert das nochmal?
Naja, letztendlich ist es so, dass dort Marktplätze vorhanden sind, auf der diejenigen, die gerne Geld haben wollen, also die sogenannten Kreditnehmer, ihre Ideen, ihre Projekte, ihren Kreditwunsch vorstellen. Und dann kann halt die Crowd, also wir alle, können sich diese Dinge angucken. Man sieht relativ transparent, wer da etwas haben möchte, für was er etwas haben möchte. Und wir können uns dann überlegen, ob wir dasjenige unterstützen möchten. Und das kann sein, für einen Handwerker ein neues Auto. Das kann aber auch sein, irgendetwas völlig Nerdiges, weil jemand etwas Neues erfunden hat und dafür für den ersten Prototypen möglicherweise Geld sucht. Bis hin zu ganz, ganz privaten Dingen, wo jemand plötzlich Geld braucht.
Okay, also es klingt so ein bisschen auch wie Crowdfunding über Kickstarter und so weiter, aber ein bisschen anders eben, weil Geld zurückgezahlt werden muss. Und
genau.
Wer bestimmt dann eigentlich, wie die Bedingungen sind?
Der Marktplatz gibt natürlich schon eine ganze Menge an Rahmenbedingungen vor. Einfach deshalb, weil natürlich auch so eine gewisse Qualität zugrunde gelegt werden soll und einfach auch sichergestellt werden soll, zum großen Teil jedenfalls, dass das Geld zurückgezahlt wird. Sodass du halt als Kreditnehmer durchaus einige Antworten geben musst, bevor du deinen Kreditwunsch auch so einem Marktplatz präsentieren kannst. Also dadurch sind schon einige Dinge vorgegeben und für uns Kreditgeber, die möglicherweise auch so einen Marktplatz hin und wieder mal schauen, ob sie einen Kredit geben wollen, ist es dann relativ transparent und auch klar, was da halt, was sozusagen gewünscht wird und die Rahmenbedingungen werden halt von dem Marktplatz vorgegeben.
Okay, also das heißt, ich als Crowdlender habe da vielleicht gar nicht so viel Mitspracherecht über die Konditionen zum Beispiel. Also das regelt dann zum Beispiel der Marktplatz größtenteils.
Genau, der Marktplatz regelt das halt in der Regel daraus, indem er halt aus der Erfahrung heraus, weil er ja schon einige Lending-Projekte, Produkte halt hatte, regelt er halt auch den Zinssatz über die Auswahlwahrscheinlichkeit, auch über die Angaben, die halt der Kreditnehmer gemacht hat. Also da kannst du natürlich auch eine ganze Menge aus den Informationen, die du bekommen kannst, herausbekommen, um so halt einen Zinssatz festzulegen und auch möglicherweise eine Laufzeit festzulegen. Genau das.
Okay, wenn ich mir das jetzt überlege, warum sollte ich jetzt zum Beispiel zu so einem Crowdlending gehen, statt zu meiner alten Bank? In welchem Fall sollte man sich das überlegen?
Naja, es gibt ja einfach hin und wieder einfach auch Momente, wo du als Kreditnehmer vielleicht gar nicht bei deiner Bank vorbeigehen möchtest oder die Wahrscheinlichkeit, dass du bei deiner Bank dort einen Kredit bekommst, irgendwie nicht da ist, weil ganz, ganz häufig Freiberufler oder Kleingewerbetreibende, deren Kreditwürdigkeit in Anführungszeichen von den Banken halt nicht so hoch eingeschätzt wird, nicht so einfach Kredite bekommen. Und da ermöglichen halt solche Marktplätze durch eine ein Stück weit größere Transparenz, die du halt gibst als Kreditnehmer, ermöglichen dir halt plötzlich einen neuen Zugang zu Geld. Und ansonsten für einen ganz normalen Menschen in Anführungszeichen ist es immer in der Tat eine spannende Frage, ob das wirklich sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt, da die Niedrigzinsen ja momentan in der Regel zu einem relativ günstigen Kredit auch bei Banken führen. Aber es gibt, wie gesagt, halt Momente und Zielkunden, Zielgruppen, die halt dort einfach auch nochmal Zugang zu Geld bekommen, den sie bei Banken so nicht haben.
Okay, jetzt quasi, wenn man einen Schritt zurück macht und das große Ganze betrachtet, Banken oder beziehungsweise neue Dienstleister, die Geld verleihen, die Geldkreditvergaben möglich machen über Apps und so weiter und so fort. Ist es denkbar eigentlich, dass Geldgeschäfte in Zukunft völlig ohne Banken abgewickelt werden, dass diese Apps, diese Fintechs die große Zukunft sind?
Also lass mich so sagen, also Fintechs sind momentan ein Katalysator für Innovationen. Das ist erstmal so das eine, was da davor steht. Das andere, ob wir das komplett ohne Banken machen werden, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Banken in eine andere Rolle kommen werden. Banken sind momentan sehr präsent, was unsere Geldgeschäfte angeht. Wir machen das Online-Banking bei unserer Bank, wir fragen nach Krediten bei unserer Bank. Also alles da, wo es irgendwie um Finanzen geht, kümmern wir uns eigentlich um unsere oder gehen wir zu unserer Bank. Die Bank ist das Gesicht dort. Und das verändern Fintechs momentan, das verändern Innovationen momentan, dass wir in eine App hineingehen, dort einen Kredit anfragen, dass wir Geld von links nach rechts schicken, ohne bei unserer Bank direkt zu sein. Dass dahinter immer noch Banken sind, daran glaube ich schon, nur sind sie für uns weniger sichtbar. Das heißt, das Rollenmodell verschiebt sich, das Gesicht, das Frontend sind Dritte und die Banken rutschen mehr in eine reine Abwicklerrolle.
Okay, es wird also in Zukunft auch noch Banken geben, allerdings organisieren die dann den Geldtransfer im Hintergrund, während ihr da draußen alle ganz bequem per App alles machen könnt, was ihr finanzmäßig machen wollt. Das glaubt André, vielen Dank.
Dank dir, tschüss.
Mein perfekter Abend. Ich bin ein Nerd, vielleicht merke das gleich. Es ist Eiscreme, die Lieblingsserie auf der Streaming-App auf der PlayStation, meine Couch. Und ich bin da ja gar nicht alleine, wenn ich mir so meinen Freundeskreis anschaue zumindest. Ja, weil Serien- und Filmstreaming wird immer beliebter. Und das heißt, für die Kinos, es kommt halt niemand vorbei. Und vor allem bei kleineren Kinos, die nicht jetzt die Mega-Blockbuster im Programm haben, ja, denen geht's dann nicht mehr so gut. Und es gibt einen Mann, es gibt Tobias Leveringhaus aus Köln. Der hat ein Herz fürs Programmkino und die Idee, wie man die Programmkinos retten kann. Ohne, dass ihr zu Hause auf den Stream verzichten müsst. Kinoflimmern heißt das Projekt und ihr könnt Tobias dabei unterstützen. Wie das geht, darüber reden wir jetzt mit Tobias. Hallo Tobias.
Hallo Dennis.
Du hast ein Crowdfunding für eine Streaming-Plattform gestartet auf Kickstarter, mit der auch Programmkinos querfinanziert werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, richtig.
Wie funktioniert das eigentlich?
Also, Kinoflimmern ist eine sogenannte Kino-on-Demand-Plattform. Wir beteiligen das Kino jetzt in deiner Nähe mit einem bestimmten Prozentsatz an den Einnahmen jedes Streams, den du holst. Das heißt, als Nutzer gibst du einfach bei der Registrierung deine Postleitzahl an. Und darüber ermitteln wir dann ein teilnehmendes Kino in deiner Nähe. Und wenn du jetzt einen Film zum Stream kaufst, erhält das Kino in deiner Nähe auch einen Anteil an den Einnahmen des Films.
Kann ich denn dann auf dieser Kino-on-Demand-Plattform dieselben Filme schauen, die gerade auch im Kino laufen? Kann ich Ant-Man schauen?
Nee, da haben wir die Lizenz leider nicht für. es ist zurzeit ja relativ schwierig, Filme gleichzeitig noch on-demand und im Kino zu schauen. Es gibt ja sogenannte Verwertungsfenster, die sind dazu da, dass Kinos geschützt werden, die Leute halt immer noch dann in die Kinos gehen und sich das nicht zu Hause angucken. Mhm. Bei uns ist das so, dass egal welchen Film du bei uns schaust, das Kino, wenn die Postleitzahl stimmt, dann trotzdem Einnahmen bekommt. Und damit wir dann auch ein bisschen was davon haben, weil wir wollen den Kinos ja auch nicht schenken, machen die Kinos dann Werbung für uns, für jeden ihrer Filme. Genau. Mhm. Und, Hintergrund ist der, wir wollen ja ein bisschen das Vertrauen bei den Kinobetreibern auch herstellen, sodass dass die auch an den Online-Einnahmen mit beteiligt sind und dann quasi irgendwann das in den Köpfen der Kinobetreiber fällt, dass Video on Demand schädlich für die ist. Und wer weiß, irgendwann, also das haben wir natürlich auch vor, dass dann Filme gleichzeitig im Kino und bei uns geschaut werden können, aber das ist erstmal der zweite Schritt. Erstmal diese Kino-on-Demand-Plattform.
Ja. Aber wie werden eigentlich die Kinos daran beteiligt? Weil es ist ja zum Beispiel bei Musikstreaming immer so ein Riesenthema, wie viel Geld eigentlich dann übrig bleibt bei den Musikern oder jetzt in dem Fall bei den Kinos.
Ja, also das ist so, wir haben erstmal noch keinen Subscriptional VOD, das heißt noch kein monatliches Bezahlen und dann hast du alle Filme dann. Bei uns bezahlst du pro Film. Und ja, wenn du dann, sagen wir mal, 3 Euro für einen Film bei uns dann bezahlst, für den Stream, und wir wissen ja, woher du kommst, wegen deiner Postleitzahl, dann haben wir da einen Schlüssel entwickelt und das Kino, was dann bei dir in der Nähe ist, das kriegt dann automatisch dann eine Gutschrift von uns über, kommt drauf an, wie weit du dann weg bist, wie der Einzugsgebiet oder wie das Einzugsgebiet des Kinos ist und da kriegt das Kino dann das Geld von uns dann ausgezahlt.
Okay, das klingt alles noch ein bisschen kompliziert und wahrscheinlich auch geheim, aber ihr macht ja noch ein Crowdfunding und das möchte ich auch noch wissen. Genau. Was passiert eigentlich, wenn ich euch Geld gebe? Was macht ihr konkret mit diesem Crowdfunding-Geld und was passiert eigentlich, wenn ihr das Geld nicht zusammenbekommen solltet?
Ja, wir sammeln jetzt 18.000 bis zum 9. August, jedenfalls hoffen wir, dass wir das bekommen. Und wir haben zurzeit schon eine Early-Starter-Seite, das heißt, man kann bei uns schon auf kinoflimmern.de auf die Seite gehen. Die ist aber zurzeit noch im Testmodus, das heißt, wir haben noch nicht so viel Serverspeicher, um alle unsere Filme, für die wir schon Lizenzen haben, zu zeigen. Das werden wir ausbauen. Die Kino-on-Demand-Funktionalität werden wir dann da noch mit einbauen, genau. Und dann kommen dann noch so Sachen wie Altersverifikation und so dazu. Das ist alles noch nicht eingebaut. Und damit wir das irgendwie hinkriegen, damit wir das Geld, wenn es jetzt nicht zustande kommen würde, die Seite besteht ja schon als Early Starter Seite, aber dann wird es wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das alles langsam aufbauen.
Aber ihr gebt nicht auf?
Nee, auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, das ist mir auch schon ziemlich wichtig. Also, dass Kinos da irgendwann auch mit bei den Streaming-Erlösen beteiligt sind.
Aha. Okay. Also, wenn ihr Lust habt, da draußen Kinoflimmern zu unterstützen, dann schaut im Blog vorbei, trackback.fritz.de. Da gibt es dann den Link zu Tobias' laufendem Crowdfunding auf Kickstarter. Und ihr könnt das auch nochmal nachhören im Podcast. Den gibt es im Anschluss der Sendung. Und jetzt gibt es erstmal Netzmusik. Vielen Dank, Tobias.
Nicht zu danken. Danke dir. Tschüss. Every place I would find you, every time we fell apart, girl, I see it in the scars. Baby, hold my hand, let me be your man, let me take you away from the cold, baby, be my darling.
Eric Dinges ist da, ist das? Das ist ein Produzent aus den USA. Der Track, der heißt Lost Without You. Der verarbeitet da gerade so ein ja, so sein Liebeskummer, wenn man zumindest den Updates glauben schenken mag, die er auf Soundcloud stellt. Da gibt's nämlich seine Musik, könnt ihr euch gratis runterladen. Die ist nämlich unter einer CC-Lizenz, was ja ganz gut ist immer.
Fritz Trackpick. Vom www ins RADIO.
Diese Woche gab es im Netz zwei große Themen. Eins davon war Merkel. Bundeskanzlerin Angela Merkel startet eine Art Bürgerdialog, vor allem junge Menschen im Netz möchte sie erreichen. Und das Ergebnis, also das war halt jetzt so eine Woche, in der ich zumindest, also die ganze Zeit wirklich sehr wütend vorm Rechner saß und also so Schaum vom Mund und auf alles immer. Und Trackback-Redakteur Simon Dömer, der sagt euch, was los war, und der hat auch die besten Kommentare dazu gesammelt.
Netz fragt Merkel. Unter diesem Hashtag hat YouTuber LeFloid Fragen seiner Fans an Bundeskanzlerin Angela Merkel gesammelt. Herausgekommen ist ein so gar nicht YouTubiges Jump-Cut-Gespräch, sondern ein Frage-Antwort-Spiel, bei dem Merkel immer in Kontrolle war. Auf wired.de hat Johnny Häusler dazu den besten Kommentar. Der Ärger sollte sich nicht auf LeFloid beziehen, sondern auf die Antworten von Angela Merkel. Stimmt, denn genau die waren Quark. Wir wollen nicht diskriminieren. Aber Ehe für alle, das wollen wir hier nicht. Schon klar. Merkel streichelt. Das ist der zweite Merkel-Moment diese Woche. In einer NDR-Fragerunde bringt Merkel das 13-jährige Flüchtlingsmädchen Riem zum Weinen, dem sie erklärt, man könne in Deutschland eben nicht alle aufnehmen. Getröstet wird dann per Streicheleinheit und Twitter so, fuck this. Auf Weiß schreibt Martin Boselager über das große Ganze. Darüber, dass es nicht Merkel ist, auf die man wütend sein muss, sondern ein System, das Menschen wie Riem aus Deutschland fernhält. Das große Resümee über eine Woche Merkel-Momente zieht Richard Gutjahr in seinem Blog. Alles, wirklich alles ist schiefgegangen. Merkel und ihr PR-Team, LeFloid, große Zeitungen, sie alle haben Fehler gemacht, von denen wir in Zukunft lernen könnten. Richard hofft, dass diese Woche dazu dient, dass Journalisten, Blogger, YouTuber in Zukunft kritischer werden. Daumen gedrückt.
Ich muss mich diese Woche wirklich beherrschen, nicht dauernd Gift und Galle zu spucken. Lest euch unbedingt die Sachen durch. Trackback.fritz.de. Das ist unser Blog. Da gibt's die Links. Und das jetzt ist hier Musik aus dem Netz. Mit Chiptunes und so. Viel Spaß.
We'll be right back.
Fuck Yeah Chiptunes. Ich liebe Musik, die klingt wie ein Computer Gameboy. Das war Luke Hush, der mit Videospiel-Sounds ziemlich geiles Zeug macht, wie ich finde. Gibt's gratis als Download und im Stream auf Spotify und so. Ich hab nachgeschaut. Und bei trackback.fritz.de, da gibt's den Link dazu.
Fritz. Podcast. Dennis Kogel, Trackback.
Hallo, das ist Trackback. Das ist die Sendung, in der es um das Internet geht. Und das ist so groß und bunt und seltsam. Und gleich finden wir raus, wie wir im Internet besser nach Nebenjobs suchen können. Eine Sache, bei der ich immer versagt habe. Hallo. Also ich bin ja der schlechteste Kellner der Welt und wenn ich am Telefon Dinge verkaufe, also das habe ich mal gemacht, das kann ich aber nicht. Das waren so meine Nebenjobs. Ich habe immer versagt, viele von euch haben Nebenjobs, machen das, vor allem wenn ihr studiert oder zur Schule geht, dann habt ihr vielleicht sogar auch schon einen Nebenjob. Das Blöde an Nebenjobs ist halt, die Suche danach ist meistens gar nicht so einfach. Nebenjobs sind viel seltener online inseriert. Häufig steht da auch nicht dabei, was ihr da genau macht, wie viele Stunden ihr arbeiten müsst. Und deswegen gibt es Fabian Henze. Und der hat mit seinem Startup Jobino, der möchte euch da bei der Suche ein bisschen unter die Hilfe greifen. Und Fabian ist jetzt bei mir. Hallo Fabian.
Hallo Dennis.
Es gibt ja unzählige Jobportale im Netz. Ich habe am Freitag dazu für Fritz was recherchiert und so. Was hebt Jobino von den anderen ab?
Also es ist ja so, wenn du einen Nebenjob suchst, dann geht es dir nicht unbedingt darum, wie heißt der Arbeitgeber, sondern es geht dir eigentlich vielmehr darum, ist der Nebenjob in der Nähe und wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Und ganz wichtig, die Vergütung.
Ja, und ich guck gerade auf der Seite und also die Seite sieht ja aus, also sieht so ein bisschen Google Maps mäßig aus. In der Mitte so eine Karte, wo ich halt jetzt zum Beispiel Potsdam sehe und ein paar Jobs, die in der Nähe inseriert sind. Also es ist halt so ein Umkreis und dann sehe ich so mit grün markiert so ein paar Jobs.
Ja, genau. Also so ist es eigentlich auch aufgebaut. Also es ist eine Mischung, wir sagen ganz gerne, es ist so eine Mischung aus Google Maps, Airbnb, und da haben wir so die besten Sachen mit rausgenommen und sagen auch, dass
es so... Ich glaube, dafür werden euch Investoren lieben. So.
Ja, ja, ja.
Google Maps mit Airbnb. Oh,
okay. Richtig. Und ja, so sieht aus.
Okay, also dann kann ich halt sehen, im Umkreis gibt es halt so ein paar Jobs und auf der linken Seite, das finde ich auch ganz interessant, kann ich halt zum einen den Umkreis bestimmen und ich kann aber auch bestimmen, die Wochenarbeitszeit, 1 bis 48 Stunden ist da gerade angegeben und den Mindeststundenlohn, da kann ich mindestens 0 Euro angeben oder mindestens 40 Euro als Stundenlohn angeben. Das ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel auch Schüler ist, wenn man zum Beispiel gucken möchte, dass man nur bestimmte Stundenanzahl arbeiten möchte und sowas.
Ja, genau.
Okay. Nehmt ihr eigentlich jeden Arbeitgeber auf, der irgendwie online ist oder schaut ihr vorher, ob das ein gutes Nebenjobangebot ist?
Ja, gute Frage. Also im Moment in der Wachstumsphase sind wir natürlich immer so in der Bredouille, ob wir eine ganz harte Auswahl machen und danach feststellen, dass wir zu wenig Jobs haben. Wir achten da schon drauf, um jetzt wirklich aber auch die Masse zu bekommen, haben wir, ja, gehen wir doch Kompromisse noch ein.
Okay. Warum sollten eigentlich Unternehmen bei euch inserieren und jetzt nicht bei den anderen Jobportalen?
Ja, das ist so, wenn man jetzt mal auf Monster und Co. geht, da zahlen die Unternehmen zig Hunderte an Euro, zum Beispiel für einen Minijobber, der dann nur 450 Euro eventuell verdient. Und das ist vielen Unternehmen eigentlich zu wenig. Und darum gibt es auch noch sehr oft diese Schaufensteraushänge, die man mal sieht, wenn man so in die Einkaufsstraßen läuft. Und da haben wir mit den Leuten mal geredet und da haben sie gesagt, naja, diese Aushänge, die sind zwar auch nicht wirklich gut. Wir haben mit einem Bäcker geredet, der musste nach 2 Monaten einen Headhunter engagieren für 450 Euro.
Was?
Ja, ja. Also schon heftige Geschichten bei rumgekommen. Aber da meinen sie, naja, bevor sie da hunderte Euro an große Jobportale zahlen, wo dann eigentlich hauptsächlich die Zielgruppe Fach- und Führungskräfte sind, versuchen sie es lieber mit den Anzeigen.
Okay. Also was ich noch ganz cool finde, was hat mich gefreut im Gegensatz zu so anderen Jobportalen, die ich mir angeschaut habe mal, ihr zeigt ja auch dann einfach direkt die Stellenanzeige und dann kann man sich da direkt melden. Also man muss sich nicht anmelden im Moment.
Genau.
Und was ich mal wissen möchte, wo seht ihr eigentlich die Zukunft von Jobino? Ihr sagt ja, hast du im Vorgespräch erwähnt, 2 Leute im Moment noch. Ja. Wo soll Jobino hingehen? Was ist so der große Plan?
Also der große Plan ist, also kurz zur Historie, vor 3 Monaten sind wir online gegangen mit der Beta-Phase. Das ist in Berlin so gut gelaufen, haben wirklich namhafte Unternehmen schon bei uns auf die Seite bekommen, haben uns echt drüber gefreut. gehen jetzt auf die nationalen Ketten und sollen dann schnellstmöglich in Deutschland unterwegs sein und dann natürlich schnellstmöglich internationalisieren. Also großes Ziel, Weltherrschaft so ungefähr.
Das unterstütze ich gerne. Weltherrschaft, also Leute, die Weltherrschaft an sich reißen, finde ich sehr gut.
Ja, auch sympathisch, ne?
Absolut, ja. Absolut. Fabian, vielen, vielen Dank. Jobino.de heißt die Seite. Wenn ihr einen Nebenjob sucht, schaut da mal vorbei. Ist ganz interessant, ist schön gemacht, übersichtlich. Finde ich gut. Viele andere Webseiten haben das nicht. Also schaut da mal vorbei. Den Link gibt's auf trackback.fritz.de. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Netzmusik. Labels, das sind die Labels der Netzmusiker. Und die Musiker vom Broke-Label, die treffen sich einmal im Jahr, um zu feiern. Das war die Hymne vom Feiern, vom Netlabel-Feiern von Euclidean Summer Jam. 7 Minuten lang war das und ich habe mir am Anfang gedacht, so, das ist nicht zu lang. Und dann dachte ich, nee, das ist ziemlich geil. Das finde ich gut. Sowas möchte ich hören hier bei Trackback.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Ich habe vorhin gesagt, 2 große Themen im Netz gab es diese Woche. Merkel war das eine. Das andere ist Reddit. Reddit, wenn ihr das nicht kennt, das ist das weltweit größte und wichtigste Forum im Netz. Und Forum ist da fast schon so ein bisschen kurz gegriffen. Und bei Reddit, es gibt Drama bei Reddit. Es sieht aktuell so aus, als ob die Reddit-Community in sich zusammenfällt. Und warum das passiert und was die Zukunft von Reddit bringt, das weiß Simon Dömer.
Reddit-Revolte. Der Reddit-Aufstand, das ist ein Thema so komplex und so Internet wie wenig anderes aktuell. Freiwillige Moderatoren des größten Forums im Netz kämpfen gegen die Betreiber, für den Erhalt hetzerischer, rassistischer Unterforen und für eine gefeuerte Moderatorin, die mal Obama auf Reddit gelockt hat. Und vor allem gegen die inzwischen ehemalige Chefin Ellen Pau, die für alles verantwortlich sein soll. Wie es dazu gekommen ist, dass Hass und Rassismus Dinge sind, für die viele der Nutzer der Frontpage of the Internet einstehen, das hat Eike Kühl auf Zeit Online aufgeschrieben. Ei, LMAO, ich lach mich tot, Leute. Das schreibt der ehemalige Reddit-Chef Yishan Wong über die Situation. Der Aufstand gegen Reddits Ex-Chefin Ellen Pau wäre das Dümmste gewesen, was die Nutzer hätten machen können. Pau, die nach Wong den CEO-Posten übernommen hat, war pro Redefreiheit, selbst für den widerlichsten Mist auf Reddit. Und Reddits Lieblingsmoderatorin hat sie auch nicht gefeuert. Sie war der beste Freund der wütenden Reddit-Community. Und der Aufstand hat sie aus der Firma getrieben. Das und noch viele andere fiese Details von Wong hat Ashley Feinberg auf Gawker.com gesammelt. Reddit ist fucked. Reddit ist am Ende. Das findet Arthur Chu auf The Daily Beast. Der Aufstand hat gezeigt, dass Reddits großes Experiment, die Community einfach mal machen zu lassen, gnadenlos gescheitert ist. Kein ernstzunehmender Geschäftspartner wird hiernach noch mit Reddit zusammenarbeiten wollen. Die Situation zeige, dass Communities betreut werden wollen. Einfach machen lassen sei keine Option, wenn man seine Internet-Ecke nicht dem Hass überlassen will.
Ich finde das so spannend. spannend. Ich finde dieses Reddit-Gedöns so unglaublich spannend, weil das einfach zeigt, wie schwer das ist, Communities zu verwalten und vielleicht wie blöd auch wirklich dieses, hey, die User werden es schon richten, keine Sorge, alles wird cool. Diese Silicon Valley-Mentalität, wie doof die eigentlich ist. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links dazu und jetzt gibt's noch mehr Musik aus dem Netz. Love Song war das von Amadou's Crew, einem Menschen, der sich Leute dazu holt und dann produziert er so großartig klingende Tracks. Ihr könnt euch das runterladen, trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche gibt's bei Trackback ja Interviews mit Menschen, die Dinge im Internet machen. Und das Besondere an Blogger privat ist, wer das sein soll, das sagt immer der Gast der letzten Sendung. Letzte Woche war bei Markus Richter der Daniel Borkheim zu Gast und der hatte folgende Empfehlung für uns.
War noch viel besser oder wesentlich besser, als ich das mache, macht das in Form eines Podcasts. Die Stefanie Dahn und der Podcast nennt sich Vorgedacht.
Genau, Vorgedacht ist ein Podcast zur Geschichte der Philosophie und meine Augen haben so geleuchtet, als ich das erfahren habe. Und Stefanie Dahn aus Rostock, die macht das und die habe ich jetzt hier. Hallo Stefanie.
Hallo.
Warum, das ist die dümmste Frage eigentlich, warum heißt es Vorgedacht und nicht Nachgedacht?
Ich habe überlegt, wie ich einen Podcast nennen könnte, der sich mit Philosophiegeschichte beschäftigt. Und ich war tatsächlich auch bei Nachgedacht, das war mir aber dann zu plump. Und bin dann irgendwann drauf gekommen, okay, das sind halt einfach so Vordenker, die sich mit Ideen auseinandergesetzt haben, die uns immer noch beschäftigt, also immer noch beschäftigen und darum
bin ich clever.
Dann auch jetzt bei Vorgedacht
gelandet. Vor, genau. Das ist mir gar nicht eingefallen. Ich habe auch nach Vordenken. Ah! Super gut, okay. Welchen Philosoph findest du besonders cool? Welcher, also, oder die Lehre von einem Philosoph? Wir wollen ja vielleicht nicht nur so auf die Person.
Also, wen ich besonders mag, ist tatsächlich Spinoza, bei dem bin ich aber noch gar nicht. Und, ich weiß, bei meinem Tempo habe ich den wahrscheinlich in 30 Jahren oder so.
Gehst du chronologisch
genau.
vor?
Also, im Moment gehe ich chronologisch vor, mhm. genau, ja. Genau. Also ich finde aber tatsächlich auch die Vorsokratiker, genau, ich bin bei den Vorsokratikern, also bei den Philosophen vor Sokrates, das heißt in der Antike und im Griechenland, also im Großraum. Und genau, die finde ich auch schon ziemlich cool, weil es von denen gibt, also über diese Leute gibt es unglaublich coole Geschichten und das ist schon auch spannend, tatsächlich, sich mit denen zu beschäftigen, genau.
Wenn du, also dein Podcast ist ja so, auch so eine Art Zeitreise und wenn du das so tatsächlich machen könntest, wenn so einem DeLorean und sowas durch die Zeit zu einem Philosophen, wen... Mit wem würdest du gerne rumhängen?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde total gerne mal mit Jan Hus sprechen. Das ist wirklich ein Philosoph, aber der fällt mir jetzt gerade so ein.
Warum?
Weil ich das super spannend finde. Ich war auch eine Zeit lang in Prag und bin immer an dieser Statue vorbeigelaufen und genau und habe gedacht, oh, mit dem möchte ich mich mal beschäftigen tatsächlich.
Mit dem
Denken, genau.
Für Leute, die den gar nicht kennen, was macht der so Tolles oder hat so
also,
Tolles gemacht?
Ja, also im Prinzip ist er so ein Reformator, also kommt er also aus dem religiösen Kontext tatsächlich, hat sich tatsächlich auch politisch aufgelehnt und ist dafür dann erst da so zwischen die Räder gekommen. Das heißt, da ist ganz viel, so ganz viel politische Intrige, aber auch ganz viel, wie ich finde, reformatisches Denken tatsächlich. Mhm. Und das fand ich super spannend. Und sonst würde ich mir, glaube ich, tatsächlich gerne das, Athen des 5. Jahrhunderts tatsächlich gerne mal angucken. Also ich glaube, das wäre gar nicht so an Philosophen gebunden. Ja.
Okay.
Das würde ich
okay.
spannend finden, mal dieses Gefühl mitzubekommen.
Mhm. Wie wichtig findest du eigentlich so die Philosophie als Gegenstand, der gelehrt wird und mit dem man sich beschäftigt und so?
Also jetzt würde ich das, glaube ich, nicht mehr so sagen, aber so mit Anfang 20 hatte ich das Gefühl, dass ich über mein Philosophiestudium das Denken gelernt habe. Jetzt Aha. würde ich sagen, okay, es ist nur eine bestimmte Form des Denkens, aber es ist eine ziemlich spannende Form, sich mit generell mit Welt auseinanderzusetzen und das tatsächlich sehr analytisch zu tun. Und ich glaube, dass das eigentlich uns allen gut tun würde, tatsächlich auch Probleme einfach mal mit so einem analytischen Blick zu gucken. Und von daher finde ich das schon super wichtig. Na klar, Philosophie ist also für mich tatsächlich das wichtigste Fach, was man sich so angucken kann.
Okay. Und für alle, die den Fehler gemacht haben und irgendwas anderes studiert haben oder das nicht studiert haben oder sich nicht damit beschäftigt haben, da gibt es ja deinen Podcast und den finde ich wirklich großartig, weil da, die Folgen sind auch teilweise gar nicht so lang und dann erklärst du was über Philosophen und das finde ich super spannend. Und mein Abo hast du. Bist du bereit für die Kurzfragerunde?
Ja, bin ich.
Alles klar. Stefanie, heißt es der oder das Blog?
Der.
Okay. Aber bei Podcast ist es gar nicht so schwer, weil das ist der.
Bei Podcast ist es auch der, genau.
Ja, ja. Okay, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay, welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Im Moment glaube ich Twitter.
Sehr gut. Welches Spiel hast du zuletzt gespielt?
Hearthstone.
Fantastisch. Freiheit oder Sicherheit?
Kontextabhängig.
Was denkst du? Ich merke, ja, man merkt die Philosophin. Was denkst du, wenn du deine eigenen Podcasts später nochmal hörst?
Denke, oh, man merkt den Knick, an dem ich mit einem neuen Mikrofon gearbeitet habe, tatsächlich diese Qualitätsgeschichte. Und ich merke, dass ich am Anfang ziemlich verkrampft mich angehört habe, so bei den ersten Folgen. Mhm. Genau. Aber sonst denke ich mir, spannend, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Genau.
Was ja. ist der nächste Blog, der nächste Podcast, der nächste YouTube-Kanal oder sonst was, was wir nächste Woche vorstellen sollen?
Ich habe mir überlegt, ein Podcast, weil ich finde das ein unglaublich spannendes Medium für mich.
Ja.
Und es gibt Leute, die da wahnsinnig kreativ mit umgehen können. Und da gehört für mich der Podcast 44 Sekunden dazu. Mhm. Das heißt, sie haben sich das als Konzept genommen, dass sie gesagt haben, sie machen jede Episode genau 44 Sekunden lang und packen da tatsächlich Geschichten rein. Und das ist großartig. Genau, da wäre Anne-Kathrin Walter, also ist zumindest aufgeführt als Ansprechpartnerin. Mhm. Genau, und das wäre mein Favorit.
Und wenn die keine Zeit hat?
auch ein zweiter Podcast, der unglaublich kreativ ist.
Sehr gut.
Und zwar das tägliche Wort. Das heißt, es ist ein Podcast, wo jeden Tag nur ein Wort kommt. Und es ist aber toll, weil auch das manchmal einfach witzig ist oder auch durchaus politische Brisanz hat, ne? Wenn ein Wort zu einem bestimmten Tag kommt. Das macht der Lars Engelmann. Finde ich auch unglaublich eine coole Idee einfach. Mhm.
Fantastisch. Stefanie, vielen, vielen Dank. Bitte mach weiter Podcasts. Ich finde die toll. Mach's gut. Und jetzt gibt's noch etwas Musik. Ciao.
Ciao.
Katzen, Katzen, Gold.
finde das sehr schön, wenn Sänger einfach mal irgendwo in ihren Song das Wort Katze einfügen. Das war St. George mit Goldworth. Die haben eine Geschichte, die sehr eng mit Fritz verbunden ist. Vor Jahren war der Sänger der Band, Georg, zum ersten Mal zu Gast bei Unsigned. Da war er noch 19. Und dann wurde er Zweiter auf der Fritz-Nacht der Talente. Und morgen um diese Zeit, da schließt sich der Kreis. Da ist er wieder bei Unsigned, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, mit neuer Band, voll verstärkt. Das wird schön. Und das war's jetzt auch eigentlich so mit Trackback. Ich habe jetzt mit Stefanie gesprochen über ihren Podcast Vorgedacht und ich finde das so, so schön. Ein Podcast, in dem über Philosophie gesprochen wird. Ich bin schon jetzt riesengroßer Fan von diesem Podcast. Ich abonniere ihn, ich empfehle ihn euch weiter. Und ansonsten guckt mal vorbei in unserem Blog trackback.fritz.de. Da sind nochmal alle Themen, alle Links. Ihr könnt die ganze Sendung nochmal nachhören, falls ihr was verpasst habt. Zum Beispiel, wie Apps die Zukunft der Finanzen revolutionieren werden. Und als Abschluss gibt es wieder Netzmusik, und zwar eine Art Remix von einem Remix. Das ist ein Re-Remix? Ich würde sagen Re-Remix. Das kommt von Blitz, heißt XE2 Blitz Kawaii Flip. Das ist ein cooler Musiker, und den Link auf sein Soundcloud-Profil, das gibt es natürlich auch im Blog zur Sendung, trackback.fritz.de. Ich danke euch fürs Zuhören, habt noch einen schönen Abend, macht's gut, ciao.
Blitz. Das hört man.